Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg kann sich bei Fabian Pretlow bedanken, dass die Serie der ungeschlagenen Spiele anhält und freut sich am Ende über ein 0:0 beim FC St. Pauli. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite. Und das ist eine neue Stimme und deswegen freue ich mich besonders. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo, grüß dich.
Ja, vielleicht gleich vorweg für alle, falls ihr auch mal Teil von meinem Sportradio.de natürlich auch, aber Teil von Total Beklubbt, darum ging es mir eigentlich, werden wollt, dann schreibt uns einfach auf Twitter @totalbeklubbt oder auf Facebook totalbeklubbt, da sind wir auch zu finden. Und dann könnt ihr auch Gast in der Sendung werden. Wir wollen uns, wie gesagt, über das Spiel beim FC St. Pauli unterhalten. Es ist am Montag ja abends gewesen, ist also schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz muss darüber gesprochen werden, auch über... Ja, eine Verletzung, die wir, glaube ich, alle befürchtet haben, dass sie irgendwann mal kommen könnte und wir nicht wissen, was dann passieren soll. Mikhail Ishak betrifft es, Innenbandriss, 8 Wochen Pause. Außerdem wollen wir ein Thema diskutieren, das in der letzten Zeit wieder so ein bisschen aufgeflackert ist, nämlich die Südstaatenflagge in der Fankurve und wollen natürlich abschließend dann auch noch vorausschauen auf das Spiel gegen den MSV Duisburg, der ja selbst seit 7 Spielen ungeschlagen ist, also Spitzenduell dann am kommenden Sonntag. Aber Alexander, wir wollen anfangen mit dem Spiel FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg. Es hätte ja, und ich hatte das ja mit Sebastian im Gegnergespräch auch, eigentlich keine eindeutigeren Voraussetzungen geben können. St. Pauli, ganz schwache Heimmannschaft, Nürnberg, stärkste Auswärtsmannschaft, Entschuldigung. Aber das Spiel hat es nicht so richtig wiedergegeben. Es war so, dass der FC St. Pauli wirklich forsch aus der Kabine sofort rauskam, sofort auch im Spiel war, durch Alakoui dann auch die erste Chance hatte, wenngleich da Pretlow noch nicht so richtig geprüft wurde. Aber St. Pauli hat sich nicht versteckt und es wurde aber auch gleich sehr, sehr deutlich, aus welcher Spielanlage heraus sie das Spiel bestreiten wollten.
Ja, ich hatte schon so ein bisschen Befürchtung, ehrlich gesagt, im Vorfeld, weil ich kann mich noch erinnern an die Weiler-Saison, als dann Duisburg gekommen ist, mit noch nie einem Spiel in der Ferne gewonnen und der Club irgendwie zu dem Zeitpunkt auch schon seit mehreren Spielen nichts mehr verloren. Und da habe ich mir gedacht, naja, also wir alle wissen ja, wie das Spiel ausgegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, na, das sind ja auch irgendwie so ähnliche Vorzeichen. Jetzt in St. Pauli ist es Gott sei Dank nicht ganz so dramatisch ausgegangen, aber die ersten Minuten waren insofern schon sehr interessant, weil ich mir dann zwischendurch gedacht habe, ah, interessant, Sechserkette, kann man machen, ja. Aber in der Tat, die sind aus der Kabine rausgekommen und haben schon mal versucht, mal ein Zeichen zu setzen, was mich angesichts auch der Tatsache, wie St. Pauli in den vergangenen Spielen aufgetreten ist, schon mehr als überrascht hat und ich glaube, ehrlich gesagt, den 1. FC Nürnberg auch.
Ja, die Spielanlage, wie gesagt, des FC St. Pauli wurde ja dann sehr deutlich, sehr massive Defensive, sehr stabiles Zentrum, das sie dann da auch aufgebaut haben mit den 2 Sechsern, den beiden Innenverteidigern und sie haben dann ja nach einem altbewährten Mittel im Prinzip der zweiten Bundesliga verfahren oder sind nach einem altbewährten Mittel der zweiten Bundesliga verfahren, nämlich gibt dem Gegner den Ball und dann muss der damit erstmal was anfangen können und das ist im Prinzip auch so ein bisschen das Sinnbild ja dann für die ja, streng genommen für die kompletten 90 Minuten beim 1. FC Nürnberg gewesen. Man hat am Ende 70% Ballbesitz, aber es mangelte so ein bisschen an klaren Torchancen, während der FC St. Pauli eben aus dem Umschaltspiel heraus dann doch immer wieder Chancen kreieren oder zumindest Ansätze kreieren konnte.
Ja, ich finde, man hat an dem Spiel auch sehr, sehr gut gesehen, wo Kölner auch immer noch so das Entwicklungspotenzial der Mannschaft sieht, weil teilweise standen die ja wirklich zu 10 hinten am Strafraum. Und da ist es einfach auch für eine Mannschaft, egal wie gut die technisch drauf ist, außer sie ist wahrscheinlich irgendwie FC Bayern oder so jemand, ziemlich schwierig, einfach so einen Abwehrriegel zu knacken. Und ja, das hat, muss man fairerweise sagen, der FC St. Pauli auch extrem gut gemacht, auch wenn es jetzt zum Anschauen so echt teilweise auf die Herzkanäle ging.
Ja, auf die Herzkanäle ging es bestimmt bei so manchem Clubfan. es war jetzt so, dass die ersten 45 Minuten in Summe noch eine relativ flotte Partie waren, was auch daran lag, dass der FC St. Pauli eben zu Chancen kam. Buhadus beispielsweise war da mit einem Freistoß, der dann knapp vorbeiging. Alakui, der Pretlo, ja, ich will jetzt nicht sagen angeschossen hat, aber der dann an Pretlo scheiterte. Leibold, der auf der Linie klärte, aber auf der anderen Seite eben auch die wahrscheinlich beste Chance für den ersten FC Nürnberg, nämlich durch Michael Ischak, der erst den Pfosten per Kopf traf und dann eben nochmal zum Schuss ansetzte, dann von Himmelmann am Torerfolg gehindert wurde und sich dabei dann eben folgenreich verletzte. Das waren trotz eben dieser sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, ja, flotte 45 Minuten, und du hast es angesprochen, ging eben so ein bisschen aufs Herz bei den Clubfans, weil man das Spiel bestimmt hat, ohne selber richtig zwingend zu werden, und der FC St. Pauli eben dann immer wieder zu Chancen kam. Was hat da in der Defensive deiner Meinung nach nicht gestimmt?
Ach, ganz schwierig. Also ich denke, dass das einfach St. Pauli sehr, sehr gut gemacht hat. Wenn sie dann den Ball hatten, sind die relativ schnell vorgekommen. Genau das, was dem Nürnberger Spiel über weite Strecken eigentlich gefehlt hat. Der überraschende Moment, und gut, dass nichts Größeres passiert ist, lag dann nicht nur an der Defensivleistung der einzelnen Spieler von Nürnberg, sondern auch an der Abschlussschwäche von St. Pauli, weil ein paar Mal, also klar, beim Ischak war es ähnlich, aber ein paar Mal war der Ball einfach so auf dem Serviertablett gelegen. Und die haben es einfach dann irgendwie dann am Ende doch noch vergeigt, oder halt Bredlo hat irgendwie noch einen Arm oder irgendeinen anderen Körperteil dazwischen bekommen, wie diese eine Abschlusschance, wo jeder schon gedacht hat, okay, der ist jetzt hinter der Linie, aber dann hat man dann durch die Fernsehbilder schon gesehen, dass das nicht der Fall gewesen ist. Aber auch da war ich kurz dem Herzinfarkt nahe.
Ein Stück weit ist ja auch die Taktikänderung von Michael Köllner, die es ja in der ersten Halbzeit gab, verpufft, zumindest was das Unterbinden dieser Chancen anging. Im Gegenteil, es gab ja sogar die ein oder andere große Chance dann eben für St. Pauli nach dieser Umstellung. Wobei man ja auch dazu noch sagen muss, und das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, die Chancen von St. Pauli sind ja oftmals eben nicht aus den Kontern entstanden. Du hast es schon angesprochen, sie haben die Konter mitunter sehr schlecht ausgespielt, sie sind so ein bisschen verpufft, aber sie sind dann eben zu Standardsituationen gekommen und haben daraus dann durchaus eben für Gefahr gesorgt. Zum einen, weil der 1. FC Nürnberg sich eben manchmal nur per Foul zu helfen wusste, oder eben weil die Abschlüsse gar nicht gefährlich waren, aber dann trotzdem irgendwie zur Ecke geklärt werden mussten. Und dann kann natürlich so eine Taktikumstellung defensiv auch nicht so richtig greifen, wenn du immer wieder vor Standards gestellt wirst. Wie siehst du diese Umstellung, oder wie hast du die wahrgenommen? War die überhaupt von einem defensiven Hintergrund gefällt worden, oder hat man gesagt, okay, wir ziehen Löwen weiter nach vorne, dann können die Außenverteidiger immer noch hochspielen, so kriegen wir noch mehr Zugriff aufs Spiel, so können wir noch mehr Druck ausüben, ohne dass diese Dreierkette permanent aufgelöst werden muss?
Ehrlich gesagt, also was dieses Spiel taktisch zu bieten hatte, ich weiß nicht, ich habe im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass damit auch der ein oder andere Spieler ein bisschen überfordert gewesen ist, weil das war, ich habe es dann nachträglich, ich weiß immer nicht, ob das einfach nur meine Inkompetenz ist, das nicht zu erkennen, aber ich war dann ganz froh, als ich Flo Zengers Analyse gelesen habe, und die von Alex Endel, die das ähnlich gesehen haben. Das war einfach ein taktisches Durcheinander irgendwann dann so Mitte zur ersten Halbzeit. Und ich glaube, dass da einfach auch aus diesen Umstellungsfolgen so viele blöde Situationen entstanden sind. Aber für mich war das irgendwann mal nicht mehr nachvollziehbar. Löwen hat hinten angefangen, war dann irgendwie so hängende Spitze zwischendurch mal, dann war er wieder im Mittelfeld, und irgendwann habe ich mir einfach nur gedacht, na, hoffentlich geht der Ball also hinten nicht rein und vorne irgendwann mal vielleicht dann doch.
Ja, es war ein großes Durcheinander, das hat sich letzten Endes ja auch durch viele Berichte gezogen, wo es dann ja unter anderem auch auf Clubfans United ja von Belschanow hieß, fließend, fluktuierend, fluide oder unstrukturiert, was ich sehr, sehr treffend fand. Es ist letzten Endes ja im Prinzip ein Spiel, dessen Geschichte halt schnell erzählt ist. Man merkt es ja, wir rauschen hier so ein bisschen durch, einfach weil es nicht so die ganz großen Chancen für den ersten FC Nürnberg gab und die Fehler beim ersten FC Nürnberg nicht wirklich groß waren. Diese Situationen, die St. Pauli hatte, die sind halt letzten Endes entstanden und auch so in der zweiten Halbzeit, nachdem dann eben der finale Pass beim ersten FC Nürnberg mal wieder nicht angekommen ist und dann, wenn du mit allen Mann vorne bist, geht der Zug natürlich für den Gegner ganz, ganz schnell in die andere Richtung, ohne dass man da jetzt direkt sagen kann, okay, da hat der oder derjenige falsch gestanden. Zumindest habe ich das so gesehen.
Exakt, also das ist meine Wahrnehmung auch. Ich stelle jetzt immer wieder fest, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass irgendwie das manchmal gerade bei so sehr defensiv eingestellten Gegnern immer so ein bisschen die Tiefe fehlt im Spiel. Da wird viel hin und her geschoben, da wird vorm 16er, dann werden Positionen getauscht, aber es wird da aus meiner Sicht zu wenig die Tiefe gesucht. Wenn es dann doch mal passiert, endet es meistens in einem Fehlpass und ja, das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass das, dass die Jungs das technisch schon umsetzen könnten, aber vielleicht ist das auch dem Durchschnittsalter der Mannschaft geschuldet, dass das noch zu selten klappt.
Du hast die Tiefe oder die Läufe in die Tiefe angesprochen und das hat ja auch Kevin Möwald nach dem Spiel gesagt. Er hat ja, Zitat, wir haben uns vorne ein bisschen zu wenig bewegt und hatten zu wenig Läufe in die Tiefe gesagt. Also genau das, was du gerade ansprichst, das ist also durchaus bewusst, dass man da ja Probleme hatte. Vielleicht auch eben so ein bisschen der wirklich guten Defensivarbeit. Ne? Also wir wollen jetzt hier keineswegs St. Pauli schlecht reden, eben der St. Paulianer geschuldet, die gerade eben durch Nerich und durch Duciak halt auch ein Stück weit eben Möwald und Behrens abgemeldet haben, die ja sonst aus dem Raum kommen, mit Schwung auf die zweiten Bälle draufgehen. Und das ist ja durchaus was, was sie stark macht. Wir erinnern uns an die Tore von Kevin Möwald gegen Aue, die ja aus genau solchen Situationen dann eben auch entstanden sind. Und da wurden die beiden eben dann vom Kapitän der St. Paulianer und seinem Nebenmann schlicht und ergreifend auch wirklich gut in Schach gehalten, muss man einfach mal so sagen.
Ohne Frage glaube ich, dass das eine defensive Meisterleistung war, weil ich glaube, dass wenn man irgendwie dann teilweise, ich sage mal, zu 8 auf 10 Quadratmetern steht, dass es und dass dann nichts schief geht, also dass da sich nicht einer irgendwie im Rücken dann doch davon stiehlt oder so, ja, muss man auch fairerweise neidlos anerkennen, das haben die schon extrem gut gemacht.
Es war ja dann im zweiten Durchschnitt so, dass St. Pauli sich so zwischenzeitlich mal so ein bisschen eine Ruhephase gegönnt hat, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte, wo es so ein bisschen Leerlauf gab, wo der FCN dann weiter so ein bisschen im Stil einer Handballmannschaft da um den Strafraum drumherum gespielt hat, ohne wirklich eine Chance zu kreieren. Es wurde dann halt hinten raus nochmal ein bisschen gefährlicher und ein bisschen gefährlicher auch für deinen Puls. Sobiech ja dann nochmal aufs Tornetz geköpft und dann eben eine riesengroße Parade und da müssen wir dann doch mal über einen Fehler sprechen. Da sah nämlich ausgerechnet unsere Bank in der Verteidigung Everton überhaupt nicht gut aus, schlägt die Kerzen nach oben, Buhadus kommt dann zum Schuss und Bredlo sieht den ganz, ganz spät und pariert wirklich fantastisch in dem Moment.
Also der Kicker hat ihn daraufhin auch in die Elf des Spieltages berufen, völlig zu Recht aus meiner Sicht. Manchmal hat er ja doch noch so ein bisschen Streuung in seinen Abschlägen und so weiter, das war sehr selten bis gar nicht der Fall. Und dann eben so eine meisterhafte Parade am Ende, wo auch Everton, mich hat es eh schon gewundert, der schlägt die Kerze nach oben und statt dass er sein Köpfchen mal in den Himmel reckt, guckt er irgendwie völlig konsterniert um sich rum und schaut, wo da der Ball ankommt. Also es kann nur eindeutig eine falsche Wahrnehmung von ihm gewesen sein in dieser Situation, weil das haben wir auch von ihm schon besser gelöst gesehen. Also das hat er normalerweise drauf. Also da ist entweder war er nicht konzentriert oder hat es einfach völlig anders wahrgenommen, als es dann am Ende war. Und dadurch ist es auch richtig gefährlich geworden, weil normalerweise müsste das seine Beute sein, so ein Ball.
Es war dann scheinbar nochmal so ein Hallo-Wachruf. Der erste FC Nürnberg hatte noch so 2,5 Chancen danach, wollte dann tatsächlich noch sich den späten und vielleicht auch gar nicht so verdienten 1-0 Erfolg sichern. Ja, aber so richtig zwingend waren dann eben auch die Chancen nicht. Palacios wurde dann letzten Endes da ja am Abschluss nochmal gehindert. Werner ist nochmal an Himmelmann gescheitert. Leibold verzieht so ein bisschen. Das war dann auch so ein Stück weit sinnbildlich für diesen Abend, oder?
Absolut, also so wie die einzig beste Nürnberger Torchance, die von Ishak war, war dann die am Ende, wo Everton den Fehler macht und Bredlo hält. Also die war genauso gut, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, alles andere war dann auch so eher Zufall oder auch eher nicht zwingend. Insofern, am Ende des Tages war das 0-0 auf jeden Fall ein leistungsgerechtes Ergebnis unterm Strich. Aber auf der anderen Seite, keine der beiden Mannschaften hätte sich beschweren dürfen, wenn die 1-0 verloren hätten.
Ja, am Ende bleiben, wenn wir zusammenzählen, drei richtig große Chancen für St. Pauli. Wir hatten es angesprochen, Alakwi gegen Bredlo in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, dann Buhadus gegen die Latte und dann eben nochmal Buhadus gegen Bredlo. Auf der anderen Seite eine wirklich gute Torchance für Mikael Ishak, der sich dabei dann dummerweise auch noch verletzt hat. Und so bleibt am Ende 0-0. Der erste FC Nürnberg bleibt im 9. Spiel hintereinander ungeschlagen und ist trotz eines 0-0s, muss man sagen, ja, so ein Stück weit der Gewinner des Spieltags, macht Punkte gut auf Kiel bzw. auf Düsseldorf, hält den Abstand auf die dahinter gleich. Insofern, ja, kann man sich am Ende, auch wenn man sicherlich mehr gewollt hätte und vielleicht gerne mal an die Tabellenspitze wieder gesprungen wäre, sich nicht beschweren. Und Michael Köllner hat ja nach dem Spiel dann auch gesagt, dass man in der Hinrunde wahrscheinlich das Spiel hinten raus irgendwie verloren hätte. Und insofern, ja, die Mannschaft abgezockt letzten Endes und vielleicht auch geduldig auf ihre Chance warten. So ein bisschen eben, wie man das jetzt auch in den letzten Wochen gesehen hat, dann verdient immerhin einen Punkt mitgenommen. Und das muss dann manchmal im Aufstiegsrennen vielleicht auch genug sein, oder Alexander?
Sehe ich genauso. Also natürlich, glaube ich, jeder Clubfan hätte gern die drei Punkte auf dem Heimkonto, also auf unserem Konto gesehen. Ja. Auf der anderen Seite, das ist halt auch so eine blöde Phrase, ja, aber der eine Punkt kann mal noch wichtig werden, ja. Und für mich war dieses Wochenende schon wichtig, weil du, wie du schon sagst, also Düsseldorf verloren. Und das ist einfach mal ein Punkt, den die anderen alle nicht geholt haben. Und so muss man das auch sehen.
Ja, es ist so, dass Holstein Kiel jetzt bereits 5 Punkte hinter dem 1. FC Nürnberg liegt. Duisburg auf Platz 4, nächster Gegner, hat ja schon 7 Punkte Rückstand. Also ich glaube, man hat sich mittlerweile eine ganz komfortable Position erarbeitet und dank Florian oder dank Alex von Clubfans United wissen wir ja jetzt auch, dass die Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg mittlerweile eben doch schon relativ hoch ist, nämlich bei 68%.
60%.
Wenn ich richtig liege, wollte ich gerade sagen, lag ich offensichtlich nicht. Aber
68% stimmt, ja.
Okay, gut. Ja, ja. 68%. Damit kann ich leben, 2/3 Aufstiegschance und das zu diesem Zeitpunkt der Saison, wo ja noch ungefähr 1/3 zu spielen ist. Schauen wir mal, ob wir das Drittel auch noch voll machen. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher, denn Mikael Ishak fehlt. Und was es in diesem Spiel ausgemacht hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt. Und wir sprechen auch darüber, wer ihn womöglich ersetzen kann, denn 1:1 zu ersetzen ist er leider nicht. Das also gleich hier bei meinsportradio.de.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Mikael Ishak führt die Torschützenliste an gegen den MSV Duisburg, den kommenden Gegner. Da platzte der Knoten. Und seitdem lief es, auch wenn er in den letzten Wochen selber keinen Torerfolg verbuchen konnte, war er doch unglaublich wichtig im System von Michael Köllner, dass ja wirklich auch so einen Stürmer zu brauchen scheint. So wirkt es zumindest dann gegen den FC St. Pauli, wo vorne vielleicht ab und an dann jemand da hätte sein müssen, der die Bälle ablegt, der die Bälle festmacht, der so Fußball auch teilweise arbeitet, wie es eben Ishak tut. Alexander ist immer noch hier zu Gast bei mir, bei Total Beklubbt und jetzt müssen wir leider darüber reden, Alexander, was wir in den nächsten 8 Wochen ohne Mikael Ishak anfangen, denn so lange wird er fehlen, hat sich das Innenband gerissen, hat es ja schon geahnt, hatte dann nach dem Spiel schon gesagt, dass er kein gutes Gefühl hat, das fühlt sich so an wie beim letzten Mal, hat er gesagt, als er sich am Knie verletzt verletzt hatte. Und ja, da hat er die Zeichen der Zeit scheinbar schon geahnt. Es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass er ausfällt, auch im Hinblick für ihn und den Sommer. Die WM steht vor der Tür. Aber der erste FC Nürnberg muss jetzt erstmal aufs Tagesgeschäft gucken und sich überlegen, wie er diese Personallücke füllt. Gegen St. Pauli hat Tobias Werner dann für ihn gespielt, war sehr umtriebig, aber halt ein gänzlich anderer Spielertyp.
Mhm. Ja, aber Ishak ist als Typ auch so nicht zu ersetzen. Also brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber ganz ehrlich, das habe ich mir bei Kerks Verletzung auch gedacht. Und irgendwie lief es ja dann danach, also nicht direkt danach super gut, aber irgendwie auch gut weiter. Und steht Nürnberg trotzdem auf dem zweiten Tabellenplatz, obwohl er seit dem, ich glaube, vierten Spieltag oder so nicht mehr dabei ist.
Unionsspiel hat er sich, oder im Unionsspiel hat er sich verletzt. Das müsste der vierte Spieltag gewesen sein, ja.
Genau, richtig. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz guten Mutes, dass sich der Michael Kölner da irgendwas ausdenkt. Und die Alternativen, die er geholt hat, naja, ich meine, die wird er jetzt auch nicht geholt haben, um Druck auf Ishak auszuüben, sondern dass die eben dann auch im Ernstfall da sein können, um die ein oder andere blöde Personalsituation dann auch adäquat aufzufangen. Und ob er beim 4-1-4-1 bleiben wird, weiß ich nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt eher nicht vorstellen, weil so ein kompletten Zielstürmer wie Ishak haben wir meiner Meinung nach nicht. Und das wird sicherlich mit einer Systemumstellung in der einen oder anderen Form einhergehen. Wie er es dann am Ende baut, ist ganz schwierig aus meiner Sicht vorauszusagen, weil, also ich bin nicht beim Training, ich kann das nicht beurteilen. Und da wird er sicherlich gucken müssen, wer sich da am besten und vor allem für welches System am besten eignet.
Ja, in den letzten drei Spielen war es ja, oder zumindest hat man gegen St. Pauli noch so angefangen, ja auch ein 3-5-2 und Palacios, den man ja im Winter geholt hat, der konnte dann eben so ein bisschen um Michael Ishak drumherum spielen. Das war ja jetzt mit Tobias Werner nicht so richtig möglich. Die Alternativen sind ja eigentlich schnell erzählt. Cedric Teuchert hat man zum FC Schalke 04 abgegeben, der meiner Meinung nach aber auch ein gänzlich anderer Spielertyp ist und deswegen da nicht so richtig in Frage gekommen wäre. Und deswegen, wie gesagt, die Alternativen sind schnell erzählt. Adam Srelak ist nach der zweiten Verletzung in dieser Saison ja jetzt mittlerweile wieder genesen, hat aber effektiv halt keinerlei Spielpraxis. Ist Michael Ishak körperlich noch am ähnlichsten? Edgar Salli wäre noch eine Option, aber vielleicht auch so ein bisschen ähnlicher Spielertyp dann wie Tobias Werner. Da die Frage, ob der auf Außen nicht besser aufgehoben ist, zumal Edgar Salli ja immer noch so ein bisschen den Beweis seiner Torgefahr schuldig ist. ja, schwierige Kiste. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass Srelak jetzt tatsächlich da wie Kai aus der Kiste auf einmal in der Startelf auftaucht?
Oh, sehr unwahrscheinlich. Einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie, die er hatte, seit er hier ist. Ich weiß nicht, wie viele Trainings der überhaupt schon mit der Mannschaft komplett mitgemacht hat jetzt. Er muss sich wohl im Wintertrainingslager ziemlich gut angestellt haben. Ob das nach seiner Verletzung jetzt da wieder auf ähnlichem Niveau ist, weiß ich nicht. Aber wenn man Kölner ein bisschen beobachtet hat, wird es wahrscheinlich, also er hat ja Sadi auch schon in der Spitze spielen lassen. Und wir wissen ja alle, dass er irgendwie was an dem Salli gut findet. Und ja, dann werden wir halt jetzt mal gucken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie auf so eine Art, ich sage 4-4-2 oder 3-5-2 oder sowas hinausläuft, mit einer Spitze Palacios Salli.
Ja, würde ich auch nicht ausschließen, gerade weil sich Tobias Werner eben auch als sehr, sehr wertvoller Joker erwiesen hat, meiner Meinung nach. Immer wieder viel Wind reinbrachte, wenn er von der Bank kam. Das ist eine Option, die ich eigentlich nicht missen möchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Was natürlich sofort diskutiert wurde, nachdem der Ausfall klar wurde, war Eduard Löwen vorne in die Sturmspitze zu stellen. Was hältst du davon?
Ja, kann man schon auch machen, ja. Ich glaube, dass wenn Bredlo ausfällt, dass man den auch ins Tor stellen kann, zu aller großen Not. Aus meiner Sicht hat er aber die besseren Spiele gemacht in dieser Saison, wo er eher im Defensiven unterwegs gewesen ist. Wobei ich ja weiß, dass er in der U21 eher offensiv orientiert gewesen ist. Das ist für mich so ein Überraschungsei, der Junge. bei dem kann ich mir wirklich alles vorstellen. Im schlimmsten Fall übernimmt er noch den Job vom Schommer.
Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Also ich finde ihn in der Dreierkette meist am wertvollsten. Gerade im Mittelfeld ist es mir mitunter zu verspielt, was er da versucht, zu sehr mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Da versucht er zu sehr, die individuelle Lösung mitunter zu finden. Und ich weiß nicht, ob er ist sicherlich auch von der körperlichen Statur her jemanden, den du natürlich als Wandspieler da vorne gebrauchen kannst, aber ich weiß nicht, ob er diesen Wandspieler so in sich hat, wo er das Spiel ja doch gerne auch vor sich hat, wo er eigentlich nicht, glaube ich, gerne der Zielspieler letzten Endes ist, sondern lieber der wäre, der vielleicht um den Zielspieler herumspielt. Deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch, aber wir dürfen gespannt sein, was sich Michael Kölner da in den nächsten Wochen ausdenkt. Es scheint ja auch so zu sein, dass Georg Markreiter wieder fit ist, dann verändert sich ja wahrscheinlich auch der Defensivverbund und dann dürfen wir mal gespannt sein, was wir da spät, also am kommenden Sonntag auf jeden Fall und dann auch in den Wochen danach bestaunen dürfen. Es ist ja immer so ein bisschen wie Lottozahl, also wie Lotto ja, spielen, wie ja letzten Endes irgendwas ins Blaue raten, wie in der Glaskugel lesen, wenn man versucht, Michael Kölner und die Taktik vorher zu entschlüsseln. Insofern lassen wir es vielleicht an dieser Stelle auch gut sein. Es ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Michael Ischak, wie gesagt, 12-facher Torschütze für den ersten FC Nürnberg in dieser Saison. Vom Kicker in der Rangliste im Winter auf Platz 1 gewählt. Und das völlig zu Recht einer der besten Spieler in ja, den bisherigen 22 Spielen für den ersten FC Nürnberg. Umso bitterer sein Ausfall zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir möchten uns einem anderen bitteren Thema gleich annehmen. Denn der erste FC Nürnberg sorgt in den sozialen Medien und in Fankreisen für Diskussionen und das nicht durch die Art und Weise, wie er spielt oder wie seine Verantwortlichen handeln, sondern damit, was die Fans in den Fanblöcken tun. Es geht um die Südstaatenflagge und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportradio.de.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wer die Spiele des ersten FC Nürnberg verfolgt, dem ist mit Sicherheit irgendwann einmal in der Fankurve, gerade bei Auswärtsspielen, die Flagge der Südstaaten aufgefallen, die regelmäßig durch die Fans des ersten FC Nürnbergs geschwungen wird. Und diese Flagge erregte im Spiel gegen den FC St. Pauli Aufsehen, denn da war es so, dass der Stadionsprecher des FC St. Pauli die Fans des ersten FC Nürnberg darauf hinwies, oder ja, wenn man das so nennen möchte, dass diese Flagge eben eine sei, die für Rassismus steht und die letzten Endes nicht tragbar ist. Und ja, das ist eine ziemlich klare Ansage. Das ist eine Ansage, die nicht verwundert, dass sie von St. Pauli kommt. Und das ist eine Ansage, die ich persönlich sehr, sehr gut heiße. Es ist ein Thema, das seit vielen Jahren diskutiert wird, warum es diese Flagge gibt, warum sie denn noch immer da ist in Zeiten, in denen Rassismus weitgehend zum Glück aus deutschen Stadien in den oberen Ligen verbannt wurde. Und es ist eine Diskussion, die aber dann auch immer wieder abebbt, ohne dass sich was verändert. Alexander ist immer noch bei mir zu Gast. Alexander, wie siehst du dieses Thema?
Ähnlich kritisch. Ich habe ein relativ ambivalentes Verhältnis zu den Ultras in Nürnberg. Auf der einen Seite finde ich total toll, wie die Mannschaft supporten, sowohl bei Heim- als auch vor allem bei Auswärtsspielen. Und ich glaube, ohne die wäre es einfach wird schon was fehlen. Auf der anderen Seite, was die sich generell leisten, auch diese Aktion da in Karlsruhe, die hatten, oder jetzt mit dieser Südstaatenflagge. Ich weiß, es sind nicht alle, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, wenn es doch ein Stück weit eine Interessengemeinschaft ist, dann muss man da auch ein bisschen kritisch drüber denken, wenn man da mit in der Kurve steht, aus meiner Sicht. Und ich sehe das ähnlich wie du, auch ähnlich wie der Stadionsprecher in St. Pauli. Ich finde, so eine Flagge hat einfach nichts verloren. Ja, ich habe auch in der Recherche zu dem Thema ein bisschen ein paar Passagen entdeckt, ja, wo es inoffiziell heißt, also die Hakenkreuzflagge kann man ja nicht aufhängen im Stadion. Und das hat einfach so einen nationalen, sozialistischen Charakter, ja. Das ist einfach total deplatziert. Das hat nichts damit zu tun, dass Nürnberg im Süden von Deutschland ist und dass das für Unabhängigkeit steht oder was weiß ich, was da alles an Begründungen herangezogen wird. Ich habe dafür einfach gar kein Verständnis, keinen Zugang, gar nichts. Ich finde das einfach nur deplatziert.
Nicht, dass wir falsch verstanden werden. Wir wollen den Ultras keineswegs einen rechten Hintergrund unterstellen. Es ist ja sogar so, dass die Ultras des ersten FC Nürnberg, beispielsweise in einem Spiel gegen den FC Bayern München einst an Jenő Konrad erinnert haben, der ja seines Zeichens Jude war und dann den ersten FC Nürnberg als Trainer verlassen musste, eben aufgrund der Nazis. Und man hat da durchaus ja auch einen positiven Einfluss in einer gewissen Art und Weise auf die Kurve gehabt. Aber es ist eben auch so, dass dieser Selbstschutz dieser Gruppe mitunter ja über so manches hinausgeht. Und du hast es schon so ein bisschen angesprochen, mal vielleicht noch diesen vermeintlichen Hintergrund, weil wo diese Flagge so richtig herkommt, das kann irgendwie auch keiner erzählen oder zumindest ist mir das nicht bekannt. Der Hintergrund dieser Flagge ist wohl, dass sie natürlich irgendwie für Rebellion auch steht, für eben damit das, was Ultras ausmacht, zum einen bedingungslos zwar zu ihrem Verein zu stehen, aber eben gegen das Establishment vielleicht auch ein Stück weit zu sein. Zum anderen steht sie eben für den Südstaat Nürnberg, also für Nürnberg im Süden der Republik. Das sind sicherlich Aspekte, die kann man so sehen und die waren vielleicht vor 20, vor 25 Jahren auch mal noch in einer Art und Weise in Stadien, ich nenne es jetzt mal okay, obwohl es natürlich damals auch nicht okay war. Aber es ist halt auch so, meiner Meinung nach, dass sich Zeiten ändern, zum Glück, dass es eben heute nicht mehr so ist, dass Spieler mit Bananen beworfen werden und dass es Schiri, du schwule Sau heißt, sondern dass ja sich eine Mentalität für eine gewisse politische Korrektheit auch in Fanszenen und in Kurven der Fußballstadien breit gemacht hat, die sehr, sehr lobenswert und gut ist und dass es dann vielleicht einfach auch einmal an der Zeit ist, zu sagen, okay, hey, wir haben die Flagge jetzt 20 Jahre hochgehalten, aber wenn wir doch mal ehrlich sind, brauchen wir die und steht ihnen vielleicht nicht vielleicht für was, was wir überhaupt nicht teilen wollen. Und vor diesem Hintergrund sollten sich dann vielleicht eben die Ultras oder die Flaggenträger auch mal selbst hinterfragen und dann ist es ja vielleicht an der Zeit, das Ding einfach mal runterzunehmen.
Total super gut zusammengefasst, entspricht genau dem, was ich auch denke, möchte ich auch noch mal klarstellen, ja, ich möchte nicht die Ultras in die rechte Ecke ziehen, aber wenn so eine Botschaft mit so einer Flagge mittransportiert wird, ja, dann muss ich gucken, will ich diese Gefahr in Kauf nehmen, dass ich diese Botschaft vielleicht irgendwie unterbewusst mittransportiere oder will ich einfach mich davon distanzieren? Und das ist einfach das, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich glaube, dass die meisten, die bei den Ultras dabei sind, wahrscheinlich 99,9%, das nämlich nicht möchten.
Ja, und es war ja dann durchaus so, dass in den sozialen Medien, gerade auf Twitter, das Thema durchaus hochgekocht ist und auch von einigen Anhängern des ersten FC Nürnberg diese Flagge verteidigt wurde. Aus diversen unterschiedlichen Gründen. Es ist natürlich einfach, ja, letzten Endes dann ging es dann teilweise auch einfach dagegen, dass es gegen St. Pauli ging, war dann so scheinbar bei dem einen oder anderen der Punkt, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich kann aus mir persönlich quasi, aus persönlicher Quelle berichten, es sind nicht nur die Fans des FC St. Pauli, die sich über diese Flagge aufregen, es sind auch Fans des ersten FC Nürnberg, wir beide zum Beispiel, und es sind auch viele andere Fans. Gegen Union Berlin kam das Thema ja schon mal hoch und kam schon mal auf. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach an der Zeit, alte Handlungsweisen mal neu zu überdenken und dann da einfach noch einen Schlussstrich drunter zu ziehen, denn Nürnberg und die Ultras haben viele schöne Choreografien gemacht, viele schöne Flaggen geschwungen. Und die Südstaatenflagge gehört mit Sicherheit nicht dazu. Wenn ihr das anders seht, dürft ihr uns gerne schreiben. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, auf Facebook @totalbekloppt oder auf Twitter @totalbekloppt. Lasst uns eure Meinung da. Ja, wir wollen natürlich niemandem das Wort verbieten, der das anders sieht. Wir haben unseren Standpunkt, denke ich, relativ klar gemacht und wollen dann vorausblicken auf das Spiel gegen den MSV Duisburg, denn dann werden wieder viele in der Kurve stehen und im Heimspiel den ersten FC Nürnberg hoffentlich zum Sieg peitschen. Wie das gelingen soll, darüber sprechen wir gleich hier auf meinsportradio.de. An dieser Stelle außerdem noch ein Programmhinweis, denn meinsportradio.de sind nicht nur viele Podcasts und Analysen im Nachgang, sondern auch Live-Sport, unter anderem an diesem Samstag 14.25 Uhr Rugby Deutschland gegen Georgien und auch am Samstag abends 20.15 Uhr die Handball-Bundesliga der DHFK Leipzig gegen den SC Magdeburg, also das Derby in Mitteldeutschland, das dann ansteht, das beides hier live auf meinsportradio.de und wir sind gleich zurück mit dem Ausblick auf das Heimspiel gegen den MSV Duisburg.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Am Sonntag empfängt der 1. FC Nürnberg den MSV Duisburg und damit treffen, ja, ich glaube, man kann es durchaus so sagen, die zwei heißesten Mannschaften der zweiten Bundesliga aufeinander. Der zweite spielt gegen den vierten. Alexander, die Mannschaft des 1. FC Nürnberg seit 9 Spielen ungeschlagen, der MSV Duisburg seit 7 Spielen ungeschlagen und steht jetzt, ja, wie die Aufsteiger in dieser Saison allgemein, sehr, sehr gut da in der Tabelle. Scheint mit dem Abstieg erstmal nichts mehr zu tun zu haben und wahrscheinlich auch in dieser Saison nichts mehr zu tun zu haben. Das ist ein Spitzenspiel, das, glaube ich, die wenigsten von uns vor ein paar Wochen so erwartet hätten.
Unentschieden, oder, zu Hause? Also das ist so ein typisches Spiel, wo sich wahrscheinlich wieder irgendwie beide abmühen und am Ende geht das Ding 2-2 aus und jeder geht mit erhobenem Haupt aus dem Stadion und sagt, naja, wieder nicht verloren.
Ja, das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Punkt für Punkt zum Klassenerhalt, hätte ich fast gesagt. Aber wir wollen ja nicht die Klasse halten, wir wollen ja aufsteigen. Die Klasse gehalten haben wir mittlerweile, auch rein rechnerisch, zumindest was die ominösen 40 Punkte angeht. Es ist ja durchaus so, dass Duisburg gar nicht so super gut in die Saison reingekommen ist. Wir erinnern uns ja dann auch an dieses wirklich völlig verrückte Spiel, dass wir da ja letztlich am sechsten Spieltag, müsste es ja gewesen sein, gegen Duisburg bestaunen durften, dass ja 6-1 dann für Nürnberg ausging, das aber gut und gerne wahrscheinlich auch 7-5 für Duisburg hätte ausgehen können, das ja letzten Endes ja dann Michael Ishak ins Rollen brachte. Und da hat man eigentlich auch schon gesehen, so viel macht Duisburg nicht verkehrt, das hat damals so ein Stück weit, ja, die Abgezocktheit vorm Tor gefehlt bei den Duisburgern und auf der anderen Seite waren sie halt hinten vogelwild. Das war bei Nürnberg eben, ich hatte es ja gerade angesprochen, hätte genauso gut andersrum ausgehen können, an dem Tag auch. Und an diesem Lauf finde ich ja besonders beeindruckend, dass sie in diesen Spielen, die sie jetzt alle nicht verloren haben, jedes Mal 2 Tore geschossen haben. Also die sind auch offensiv mittlerweile ins Rollen gekommen.
Ja, die haben auch Rückstände aufgeholt und dergleichen. Ja, also was die da geleistet haben, speziell jetzt in den letzten 7 Spielen, aber ehrlich gesagt auch schon davor, eigentlich schon seit sie in Nürnberg zu Gast waren, ist schon extrem beeindruckend für, also erstmal für einen Aufsteiger, dann auch für eine Mannschaft, die im Prinzip in einer ähnlichen Konstellation auch so aus der zweiten Liga abgestiegen ist, wenn ich jetzt nicht total falsch informiert bin. Und ja, das sind halt Kämpfer, ne, glaube ich. Also die eine Mannschaft, in der es stimmt, die holt halt auch Rückstände wieder auf.
Was, ja, du hast es schon angesprochen, du sagst, das sind Kämpfer. Was ist für dich so ein Merkmal letzten Endes, was die Duisburger deiner Meinung nach auszeichnet?
Ich glaube, dass die keinen Respekt vor irgendwelchen Namen oder Mannschaften haben. Die nehmen jedes Spiel so, wie es halt gerade kommt. Die nehmen jede Mannschaft, wie sie halt da gerade im Stadion ist, und versuchen, das Beste aus dem starken Kollektiv rauszumachen. Und man muss ja sagen, also neidlos anerkennen nach wie vor, also es funktioniert gerade in der letzten Zeit extrem gut. Ich glaube auch, dass die mit dem Trainer einen guten Griff gemacht haben in der letzten Saison. Und da ist einfach diese vielbeschworene Einheit, mit der man in der zweiten Liga einfach weit kommen kann in der Tabelle. Ich erinnere nochmal an die Weiler-Saison in Nürnberg. Ja. Da ist einfach was gewachsen.
Ja, was gewachsen trifft es vielleicht ganz gut. Letzten Endes eben eine wirkliche Mannschaft, letzten Endes, wenn man es vielleicht einfach so sehen will. Bezeichnend, dass die letzte Niederlage ja auch gegen den Aufsteiger zustande kam bei Duisburg, das war die gegen Regensburg, da sind sie krachend 4-0 untergegangen. Aber ansonsten läuft es, sie haben seitdem Fürth und Dresden zu Hause beispielsweise geschlagen und jetzt zuletzt dann eben auch zweimal den Rückstand gegen Bielefeld noch, nicht umgebogen, aber zumindest gerade gerückt. 2-2 ging es da am letzten Wochenende aus. Und insofern ist es durchaus ein Gegner, vor dem man, ich denke, Respekt, aber jetzt keine übermäßige Angst haben muss. Du hast gesagt schon, du gehst davon aus, das wird so ein Spiel, das geht am Ende unentschieden aus und keiner beklagt sich so richtig darüber. 0-0 oder 1-1 oder sehen wir hier wieder ein Torspektakel und es geht 4-4 aus?
Also ich muss schon mal klarstellen, also wir wären ein schmutziges 1-0 auch schon ganz recht, ja. Aber Duisburg ist einfach schon eine Mannschaft, die auch gerade einen Lauf hat. Und vielleicht ist es ja auch so wie beim Pauli-Spiel, wo jetzt wieder mal eine Serie gebrochen wird und dass Nürnberg am Ende vielleicht doch die 3 Punkte hier behält, würde mich persönlich sehr freuen. Müsste ich einen Tipp abgeben und ich weiß, das muss ich dann gleich, würde ich eher auf den Unentschieden tippen.
Ja, wir schauen gleich, wie es ausgehen wird. Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wer möglicherweise in die Startelf rutscht. Wie gesagt, Georg Markreiter scheint da ein Kandidat zu sein und dann sind wir gespannt. Edgar Salli kommt von seiner Sperre zurück, wird womöglich, Alexander hat es angesprochen, in der Sturmspitze. Dann für Michael Ishak, der ja, wie gesagt, seinen Durchbruch mit dem Dreierpack im Hinspiel hatte, auflaufen. Aber wir wissen es nicht, wir lassen uns überraschen, wir sind gespannt. Es wird, denke ich, eine packende Partie. Mehr über den MSV Duisburg erfahrt ihr übrigens im Gegnergespräch, das dann Freitagnachmittag online geht. Da werde ich mit dem Trainerbade, der ein oder andere kennt ihn vielleicht von Twitter, über den MSV und die Saison in Duisburg sprechen und dann sind wir alle noch ein bisschen schlauer. Ja, wie gesagt, wir dürfen gespannt sein. Die Heimbilanz zuletzt ja dann doch ganz anständig, nachdem wir ein bisschen holprig da in die Saison gestartet sind. Und man kann den nächsten Big Point holen, wenn man den Tabellenvierten dann schlagen sollte, so muss man es ja sagen. Kommen wir zur allseits berühmten, berüchtigten und nicht geliebten Kategorie. Wie geht das Spiel aus?
Ja, mein Wunschergebnis wäre schon, ich sage mal, so ein 2-0. Ja. Ich schätze aber eher, es wird wieder so ein blödes 2-2, wo am Ende noch einer Ball dann ganz blöd dem Bredlo hinter die Linie wirkt. Also irgendwie sowas. Damit rechne ich ehrlich gesagt.
Wenn alle anderen weiterhin Punkte liegen lassen, dann soll mir das auch recht sein. Dann machen wir es eben wirklich so, dass wir uns Punkt für Punkt wohl am Ende irgendwie nötigen 60, 65 Punkten nähern. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, eigentlich ganz guter Dinge. Irgendwie ist das so eine Saison, in der ja jede Serie immer mal reißt. Vielleicht ist es die des MSV Duisburg. Hoffentlich ist es nicht unsere. Wir hoffen, dass das MSV-Triple quasi perfekt gemacht wird in dieser Saison. Ich bedanke mich bei dir, Alexander. Vielen Dank, dass du das erste Mal dabei warst. Sehr gerne wieder. Ich hatte es eingangs angesprochen, möchte es auch abschließend nochmal sagen. Wer Lust hat, bei Total Beklubbt dabei zu sein, lasst es uns wissen. Lasst uns eure Meinung hören. Bewertet den Podcast auf iTunes. Abonniert uns in eurem Podcatcher oder bei iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Alexander, Entschuldigung.
Nur fürs Protokoll, du tippst 2-1, oder?
Ich tippe natürlich 2-1. Ich werde diesen Tipp, ich sage das jetzt einfach nicht mehr. Ich tippe Woche für Woche 2-1. Nicht, dass ich hier, nein, ich tippe natürlich 2-1. Wir haben das ja mittlerweile oft und lang erzählt, warum ich das tue. Ich ziehe das bis zum Ende durch. Knallhart, wahrscheinlich stehe ich am Ende ohne Punkte da, wenn wir nur noch unentschieden spielen. Aber Ist mir egal, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, das war's für diese Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.